Heute zu Gast bei Behind the Sea Joachim Giese. Joachim ist CEO der WBS Gruppe und die sind in der Bildung von Erwachsenen tätig. Mit rund 1900 Mitarbeitenden, 280 Standorten und einem Umsatz von roundabout 200 Millionen Euro sind sie da ein wirklich sehr großer Anbieter, speziell hier im deutschsprachigen Raum natürlich, unter anderem Trainings, Schulen, das ganze Thema Coding wird dort natürlich auch gelehrt. Es gibt auch Recruiting, eine Akademie und viel, viel mehr. Wir haben uns natürlich auch über diese Bildungsbranche einmal jetzt auch speziell unter dem Hinblick Wandel unterhalten. Die, ja, fand ich ganz spannend, die Unterhaltung. Deshalb unbedingt natürlich wie immer bis zum Schluss durchhören. Später gibt es natürlich auch noch Joachims Karriere, wie er da einmal hingekommen ist. Mittlerweile seit 17 Jahren im Unternehmen, hat das Ganze sozusagen von Nummer 23, dem Standort Nummer 23 auf in Summe jetzt mittlerweile, wie gesagt, 280 Standorte mit aufgebaut. Ein Zitat ist hängen geblieben zu seiner Karriere. Eigentlich war vorgesehen, dass ich mal ein Autohaus übernehme. Warum es da nicht dazu gekommen ist, hat er uns natürlich alles im Podcast erzählt. Also gehen wir gleich rein mit Joachim Giese, dem CEO der WBS-Gruppe. Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Joachim, willkommen im Podcast.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Ja, das ist schön, dass du mich besuchst. Mal wieder jemand hier im Studio zu Gast. Das sind natürlich auch immer tolle Interviews. Starten wir gleich mal rein. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor. Sag uns, was deine Rolle ist, was du heute machst und dann gucken wir natürlich auch ein bisschen aufs Unternehmen, was ihr macht.
Ja, also ich bin Joachim Giese, ich bin CEO bei der WBS Training AG, also der WBS-Gruppe und ich wohne in Ahrensburg, das ist ein Vorort von Hamburg, bin verheiratet, zwei erwachsene Söhne, die nicht mehr bei uns wohnen und ja, ich arbeite eigentlich vornehmlich von zu Hause aus und dann immer mal wieder von Berlin aus, also fahr zum Büro, weil wir eine Remote Company schon seit einiger Zeit sind.
Aber wirklich, also ist das wirklich eine komplett Remote Company? Oder
naja, komplett würde ich nicht sagen, aber unser Kerngeschäft ist schon auch remote und das bedeutet auch, dass alle die, die nicht direkt mit dem Kunden am Standort zu tun haben, haben schon durchaus die Wahl, dann auch remote zu arbeiten und das betrifft sehr große Teile der Firma. Also unsere Zentrale haben wir tatsächlich vor einigen Jahren so klein gemacht, dass, ja, dass das tatsächlich nicht mehr nennenswert ist.
Ah, interessant. Ja, dann schauen wir uns natürlich das auch gleich mal an. Du bist CEO.
Ja.
Ja. Wie sieht sonst das C-Level bei der WBS-Gruppe aus? Also aus was besteht der Vorstand oder die?
Ja, wir haben bis vor kurzem waren wir zu zweit im Vorstand, der Eigentümer und ich haben das gemeinsam gemacht. Jetzt ist seit dem Januar ein CIDO dazugekommen für unsere IT- und Transformationsgeschichten, der Martin Heinig, und jetzt sind wir zu dritt an der Stelle.
Ah, okay, alles klar. Ja, dann erklär uns doch mal so ein bisschen, was WBS macht. Das ist ja, ich freue mich schon auf die Episode heute, weil das ja natürlich einer der Sektoren ist, der massiv durch Digitalisierung, Technologie und alles, was so in den letzten 2-3 Jahren entstanden ist oder weitergetrieben worden ist, unter Einfluss steht. Deswegen schieß mal los.
Ja, ja, also es ist auf jeden Fall eine spannende Branche und das habe ich bei meinem Einstieg vor 17 Jahren in die geförderte Bildung gar nicht gedacht, dass das so spannend sein kann und dass es auch so spannend bleibt, dass sich also gerade im Bereich der geförderten Bildung ständig die Rahmenbedingungen ändern und alle Rahmenbedingungen, die wir außen so finden, auf unser Geschäft auch durchschlägt. Also WBS Gruppe ist im Kern ein Unternehmen, das sich mit Bildung von Erwachsenen beschäftigt und Erwachsene, die in, ja, sag mal, in Veränderungsprozessen sind. Ne? Das können also Menschen sein, die aus dem Ausland zu uns kommen, also rekrutiert werden aus dem Ausland. Menschen, die eine Schule bei uns besuchen. Wir haben Schulen für Altenpflege und so weiter, für verschiedene andere Themen. Und wir haben eine kleine Universität mit in der Gruppe. Wir bilden neuerdings Eisenbahner aus. Wir haben eine Coding School. Wow. Wir haben ein Portal für die öffentliche Verwaltung, also ein Lern- und Community-Portal gegründet. Aber im Kern ist die ist es eigentlich die WBS Training als Marke, als Kernmarke. Und das ist das Thema geförderte Qualifizierung für Arbeitssuchende und seit jüngerer Zeit auch nochmal stärker für Beschäftigte. Aber jeweils gefördert, gefördert über die Agentur für Arbeit und andere Förderträger. Aber eigentlich ist die Agentur für Arbeit der Hauptförderträger.
Okay.
Und da ist in diesem Kerngeschäft, da bin ich auch vor 17 Jahren eingestiegen, in diesem Kerngeschäft qualifizieren wir über die Bildungsgutscheine. Das ist etwas, glaube ich, kennen gar nicht alle unbedingt, dass man, wenn man arbeitssuchend ist oder wenn man als Beschäftigter eine geförderte Qualifizierung besuchen möchte, dann bekommt man einen Bildungsgutschein von der Bundesagentur für Arbeit und kann sich dann einen Bildungsträger aussuchen, mit dem man dann eine Bildungsmaßnahme macht.
Also
es ist ein hochkompetitiver Markt. Also es ist jetzt nicht, wie manche immer denken, das ist eine zugeteilte Maßnahme, sondern die Teilnehmenden suchen sich schon durchaus ihren Träger und wir müssen da miteinander auch konkurrieren. So, da bin ich vor 17 Jahren eingestiegen, habe einen Standort gegründet in Lübeck, den es damals noch nicht gab, denn Standort Nummer 23 in der WBS. Mittlerweile sind wir bei 280.
Wow.
Und habe dort erstmal so ein ganz normales Standardgeschäft im Bereich der beruflichen Bildung gemacht. Das heißt, wir haben ein paar Kurse aufgesetzt, die unsere Zentrale zur Verfügung gestellt hatte, zertifiziert und klassische Bildung mit Trainer im Raum und so weiter. Dieses Modell haben wir nur ganz kurz beibehalten. Das heißt, im Grunde nach 2 Jahren mussten wir uns auch aufgrund einer Krise, die für die gesamte berufliche Bildung damals da anstand, haben wir es umstrukturiert und haben ins virtuelle Klassenzimmer, sind wir jetzt ins virtuelle Klassenzimmer damals dann gegangen. Virtuelles Klassenzimmer heißt, wir haben die Kurse bundesweit anbieten können und mussten nicht mehr, wie es in der klassischen Bildung ist, das ist ja in der geförderten, nicht geförderten Bildung gleichermaßen dasselbe Thema. Man muss immer viele Leute an einem Raum zur gleichen Zeit versammeln und daran scheitert es oft. So, dieses Thema haben wir damals gelöst. Das heißt, wir haben das so hinbekommen, dass man dann plötzlich in der kleinen Stadt Lübeck SAP-Beraterkurse anbieten konnte und viele spezielle Themen, die es niemals gegeben hat. Und da waren wir ziemlich die Ersten und deswegen hat es uns damals auch sehr schnell ein Wachstum ermöglicht, sodass wir sehr schnell gewachsen sind auf dann zwischenzeitlich oder immer mal wieder 8000 Teilnehmende, die wir nahezu in diesem System haben, die tagtäglich zu uns kommen.
Wow. Das ist, also man kann quasi bei euch ja unterschiedliche Kurse machen. Wir haben es natürlich im Vorhinein mal angeguckt, habe ich mich gefragt, also wo ist da das Limit oder wie trefft ihr die Entscheidung, was es für Kurse gibt sozusagen? Wie selektiert ihr das Portfolio an Kursen sozusagen?
Ja. So. Naja, wir haben ein großes Produktmanagement, die sich den Markt natürlich anschauen und schauen, was ist ein interessantes Angebot für den Markt. Dadurch, dass wir so groß sind und dass wir auch so flächendeckend unterwegs sind, können wir natürlich auch Kurse anbieten, wo das Marktpotenzial nicht so groß ist. Also da sind wir eigentlich immer die Ersten, die mit innovativen neuen Themen dann rankommen und dann im Grunde starten können, wenn wir bundesweit 20 Teilnehmende haben und natürlich idealerweise das Potenzial haben, dass wir den Kurs immer mal wieder veranstalten können. Aber wir haben auch einen ganz besonderen Kniff. Wir haben unsere Kurse, setzen wir zusammen aus Bausteinen, so dass wir auch immer sehr schnell auf Marktveränderungen reagieren können, indem wir einfach die Bausteine anders kombinieren oder dem Interessierten dann auch anbieten, verschiedene Bausteine miteinander zu kombinieren.
Okay, verstanden. Interessant, können wir vielleicht später noch kurz so drüber reden, wie du in den letzten 17 Jahren so die Trends gesehen hast in den Bildungen, ob dann quasi auch die Sachen, die in der Bildung getrendet sind, dann auch in der Wirtschaft oder so dann halt passiert sind. Oder vielleicht ist es ja auch andersrum. Ja, spannend. So zur Größenordnung, du hast schon gesagt 280 Standorte. Wie viele Mitarbeitende habt ihr ungefähr und gibt es irgendwelche Zahlen, die du sagen kannst?
Ja, wir sind so 1900 Mitarbeitende. In der gesamten Gruppe machen Umsatz für die ganze Gruppe von annähernd 200 Millionen an den 280 genannten Standorten, ja.
Okay, verstanden. Wenn du sagst Standorte, weil du ja am Anfang gesagt hast, ihr seid eine Remote-Firma, dann meinst du, dass die Lehre dann sozusagen an den Standorten, da gibt es dann schon so Schulen und Akademien und sowas, oder?
Ja, das ist dann schon sehr unterschiedlich, weil wir haben jetzt zum Beispiel in den WBS-Schulen, die ich ja ganz kurz angerissen habe, da haben wir natürlich ganz klassische Bildung. Also da ist ein, wie man sich es vorstellt, ein Lehrer und also auch eine Schulklasse, auch da werden natürlich moderne Bildungskonzepte praktiziert, aber da ist klassischer Unterricht. Aber an diesen 280 Standorten verschiedenster Größenordnung, da geht es erstmal darum, dass ein Teilnehmender einen Ort hat, an den er kommen kann zum Lernen. Aber wenn wir über das virtuelle Klassenzimmer sprechen, muss man für das virtuelle Klassenzimmer eigentlich nirgendwo hinfahren. Also unsere Teilnehmende, gerade nach Corona, sind zur Hälfte auch zu Hause, weil sie das von zu Hause aus machen können. Kriegen von uns die Technik geschickt, kriegen auch von uns unsere Technik, das ist auch ganz gut für unseren Support, das ist leichter, kriegen sie geschickt. Sie kommen also nur an den Standort, um dort von uns betreut zu werden, sich mit anderen Menschen zu treffen und so weiter. Das ist eher für das Miteinander. Für das reine Lernen ist es eigentlich nicht notwendig. Weil da sitzen dann Teilnehmende nebeneinander. Der eine macht einen SAP-Anwender, der nächste macht einen Buchhaltungskurs, der andere lernt vielleicht virtuelles Schweißen.
Also tatsächlich auch, nur weil jetzt die Zuhörenden natürlich keine Recherche vorher gemacht haben, die hören die Episode einfach so. Das sind nicht nur so Tech-Sachen, wie du erwähnt hast, SAP, Coding und solche Sachen, sondern das geht bis ins Schweißen und solche
Dinge. Ja. Also das Spannende ist, dass wir, als wir das virtuelle Klassenzimmer eingeführt haben, anfangs auch gedacht haben, wen kann man eigentlich in das virtuelle Klassenzimmer reinnehmen? Wer ist technikaffin genug, um das auch zu machen? Und das waren am Anfang Multimedia-Kurse, das waren die reinen Tech-Kurse und so weiter. Aber nach und nach haben wir alle anderen Zielgruppen auch mit reingenommen und merken einfach, die nehmen das auf, als wenn sie zum Radio hören gehen. Also die müssen erstmal gar nichts machen. Die gehen bei uns in einen virtuellen 3D-Learnspace, also die gehen bei uns als Avatare durch das Geschehen.
Ach, okay.
Aber das kann man ein Stück weit üben, das kann man auch schnell lernen und dann fühlen die sich da eigentlich genauso wohl wie jeder Techie. Also es machen Altenpfleger, es machen Wach- und Sicherheitskurse. Und das Schweißen habe ich jetzt gerade genannt, weil das eine tolle neue Innovation von uns ist, wo wir gesagt haben, das Thema Schweißen haben wir gedrittelt. Es ist ein Drittel klassischer virtueller Kurs, wo es um das reine Theorie geht. Dann gibt es Virtual Welding, wo die sich eine 3D-Brille aufsetzen und dann mit Geräten aber tatsächlich dann Schweißen üben. Aber es entstehen keine giftigen Dämpfe. Das ist erstmal ganz gut.
Definitiv, ja.
Und werden auch nicht so viel Materialien verbraucht, die man, glaube ich, wenn man nicht gut schweißen kann, erstmal verbraucht. Und dann geht es in eine Werkstatt, wo dann nochmal richtig geschweißt wird.
Okay,
das verstanden. Haben wir an vielen Stellen so gedrittelt, wo wir wirklich sagen, wir nehmen möglichst viel ins virtuelle Klassenzimmer rein, um weniger verreisen zu müssen, weniger in Werkstätten machen zu müssen.
Ja.
Wie beim Lokführer beispielsweise, wo auch ein großer Teil dann virtuell stattfinden kann.
Cool. Wie ist es dann, also seid ihr dann wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, mit den jeweiligen Institutionen und Firmen im Austausch, weil ihr macht ja wahrscheinlich dann nicht das ganze Lernprodukt selbst. Ihr setzt euch dann ja, oder setzt ihr euch hin und macht dann wirklich so einen Schweißkurs from scratch selber? Oder?
Doch, der kommt aus dem Produktmanagement von uns selbst. Die entwickeln wir selber, diese Produkte. Natürlich gibt es Themen, wo wir das mit Herstellern gemeinsam entwickeln müssen. Da nehmen wir die dann stärker mit rein. Aber ansonsten haben wir ein eigenständiges Produktmanagement.
Interesting. Und dann auch die ganzen Leute, die es dann lehren, weil es gibt ja schon auch noch also Leute, die dann lehren, die sind auch alle bei euch dann angestellt? Und
ja, das ist eine Mischung aus freiberuflich und festangestellten Dozenten.
Okay.
Wir haben extra eine große Recruiting-Mannschaft, die halt auch nach Trainern dann Ausschau hält. Gerade bei neuen Themen ist das natürlich immer schwierig, weil gerade auch unsere Trendthemen sind natürlich auch die Themen, wo gerade die TrainerInnen als Consultants unterwegs sind und so weiter. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, die dann zu finden.
Okay. Und ihr habt auch einen Geschäftsbereich Recruiting, wo ihr dann wahrscheinlich die Leute, die fertig gelehrt sind, könnt ihr ja wahrscheinlich mit Firmen in Kontakt bringen, oder?
Nein, das, was ich gemeint habe, ist also Recruiting International bei uns, wo wir Fachkräfte aus dem Ausland holen.
Und ach so.
Da geht es gar nicht um die Vermittlung unserer Teilnehmenden. Also unsere Teilnehmenden können eigentlich, wenn interessierte Firmen kommen, die können die bei uns ohne Ablöse
sozusagen
ansprechen.
Gucken. Okay, verstanden. Aber der Geschäftsbereich Recruiting, das heißt, ihr habt dann Leute, die kommen aus dem Ausland?
Ja, wir haben Niederlassungen in Vietnam und in Indien beispielsweise. Wir haben dort auch eine kleine Schule in Hanoi, wo wir Deutsch unterrichten. Dann kommen junge Menschen zum Beispiel als Azubis zu uns und machen eine Pflegeausbildung, machen Pflegeausbildung bei uns oder bei Arbeitgebern beispielsweise.
Okay. Wahnsinn. Hey, interessant. Also wie gesagt, ich fand es ja, wo ich dich entdeckt habe, da auch schon sehr interessant. Jetzt bin ich mal gespannt natürlich dann auch gleich, wie du da hingekommen bist. Aber erzähl uns mal so ein bisschen über die Challenges und die Herausforderungen aus der Branche in deiner Rolle. Mit was musst du dich gerade so hauptsächlich beschäftigen als CEO?
Ja, ich glaube, ein Stück weit ist ja jetzt schon deutlich geworden bei der Vielfalt der Angebote, über die ich geredet habe, dass es gar nicht so einfach ist, den Fokus zu halten und dann zu schauen, okay, auf was konzentrieren wir uns gerade? Und das ist nur die Vielfalt unserer Angebote und auch der Marken, mit denen wir unterwegs sind. Das andere, das ist aber die wichtige Challenge, ist im Grunde, dass gerade sich wahnsinnig viel im Markt verändert. Und gut, das Stichwort KI ist natürlich für jeden das Stichwort schlechthin. Aber in der Bildungsbranche hat das eigentlich schon von Anfang an voll eingeschlagen, weil das war vom ersten Tag an, als ChatGPT uns allem so klar wurde, das war ja der Moment, wo wir uns alle mehr mit KI beschäftigt haben, war sofort klar, okay, KI bedeutet für uns, unsere Produkte verändern sich. Die Art, wie wir unterrichten, verändert sich.
Ja.
Und die Art, wie wir arbeiten, natürlich auch. Also wir sind eigentlich von allen drei Seiten mit dem Thema betroffen. Und seitdem verändern wir da auch sehr viel. Und wir haben aber auch lernen müssen, dass es Themen gibt, wo wir Sachen selbst entwickeln wollten und das auch gemacht haben. und dann gemerkt haben, dass der Markt oder die Entwicklungen, die da draußen dann sind, die jeden Tag wieder gelauncht werden und ständig wieder überholen. Das heißt, da haben wir einen kleinen Strategiewechsel, dass wir wirklich sagen, wir setzen auf die Standardprodukte, das, was kommt, das werden wir einsetzen, aber was selber entwickeln, das ist vermessen in der Geschwindigkeit, kriegen wir es natürlich nicht mehr hin.
Okay, verstanden.
Also das ist die allergrößte Challenge eigentlich da, auch den Fokus zu halten auf die Themen und dann gleichzeitig auch eine große Vision zu haben und die auch in dieser kurzlebigen Zeit dann auch im Unternehmen auch zu kommunizieren. Das ist dann am Ende trotzdem bei all dem, was sich jeden Tag wieder ändert, am Ende immer eine gemeinsame Vision gibt, die auch übermorgen noch stimmt.
Okay, verstanden. Ja, diese erste Challenge ist natürlich enorm. Also ich glaube, ich habe irgendwo mal gehört, dass so der Gesundheitssektor und der Bildungssektor sind die zwei Branchen, die wahrscheinlich, also jetzt vielleicht nicht die drastischsten Änderungen, oder wovon man sich auch am meisten erhofft, weil Gesundheit und Bildung ist ja immer noch sowas, wo Zugänglichkeit ein Thema ist. Also da, wo man geboren wird, da hat man dann dementsprechend natürlich die Gesundheitsversorgung und die Bildungsversorgung, und das ist ja dann irgendwann nicht mehr so, vielleicht, hoffentlich, mal gucken, ja, zumindest jetzt in Bezug auf Bildung kann ich mich hinsetzen und ich kann auf YouTube den kompletten MIT-Quantenmechanik-Kurs durchgucken, der da ja so irgendwie als der beste gilt, und das ging vorher natürlich nicht. Ich kann zwar immer noch keine Zertifizierung machen und kein Abschlusszeugnis vom MIT kriegen, auf YouTube zumindest nicht, aber vielleicht online, aber das ginge ja schon mal, und so hat ja theoretisch jeder, auch der 8-jährige Junge in Pakistan, Zugang zum MIT. Also das sind ja so Themen, oder?
Ja, aber es ist ein interessanter Aspekt, und wir haben aber letztendlich schon mal eine ähnliche Frage gehabt vor ich glaube, circa 10 Jahren. Da gab es die MOOCs. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die Massive Open Online Courses, wo alle gesagt haben, hey, jeder kann sich jetzt die Harvard-Kurse angucken in allerbester Qualität. Und kann jeden Universitätsabschluss machen. Das gilt für den Pakistani auch. Und die haben es auch tatsächlich dann auch gemacht.
Ja, genau.
Also das sind ja Modelle, die in Indien, Pakistan und sehr bildungsaffinen Ländern auch praktiziert werden. Aber es hat den bundesdeutschen Markt überhaupt nicht verändert. Das hat die Universitäten nicht umgekrempelt. Die Leute gehen immer noch in die Universität und machen noch ein ganz klassisches Studium, hören sich ab und zu mal oder schauen sich ab und zu mal eine Aufzeichnung an von der Vorlesung. Aber es hat es nicht wirklich verändert. Jetzt ist die Veränderung natürlich nochmal eine größere mit KI, so wie du sagst, ja, ich habe auch auf dem Handy Kurse, die ich mir gebaut habe und nehme mir dann vor, jeden Tag mache ich so einen kleinen Happen, theoretisch geht es. Die Frage ist, da erleben wir ja alle schon mal, dass du das dann doch nicht machst, also ich habe mir einen kleinen Kurs gemacht, jeden Morgen 10 Minuten oder jeden Tag 10 Minuten NLP zu lernen.
Ja,
und jetzt habe ich aber heute gedacht, oh, jetzt hast du schon wieder 3 Tage vergessen.
Ja.
Aber wir müssen auch immer daran denken, dass wir beim Thema Bildung nicht an den bildungsaffinen Akademiker denken, der jeden Tag eine halbe Stunde lernt, sondern wir reden zum Beispiel auch von 2,9 Millionen Menschen zwischen 20 und 35, die keinen Berufsabschluss haben und die auch Schwierigkeiten hatten, den mal zu machen. Es gibt auch Gründe, warum die keinen haben. Und die werden trotzdem keinen Abschluss machen, wenn sie das auf dem Handy dann theoretisch haben. Also unser Job in der Bildungsbranche und gerade in der geförderten Bildung, wo wir Menschen auch ein Stück weit nochmal befähigen, den Weg auch zu gehen, der ist eben der Begleitung, und das ist dann nicht mehr der Unterricht an sich. Also das ist auch das, was wir auch täglich bei uns im Unternehmen besprechen müssen. Wir werden nicht mehr so viel unterrichten, wir werden nicht sozusagen kognitive Fähigkeiten vermitteln müssen und so weiter, sondern wir werden die Leute beim Lernen begleiten. Also wir fragen jemanden, warum hat es beim Lernen gerade nicht geklappt? Woran hapert es? Wo brauchst du Unterstützung? Wir entwickeln mal eine neue Lernstrategie, und das sind die Themen, wo wir als Menschen zur Seite stehen müssen, ganz egal, wie gut die Möglichkeiten sind beim Lernen, was wir so technisch zur Verfügung haben.
Ja, klar.
Das ist auch, wenn wir gerade über das Thema Gesundheitsbereich und Bildungsbereich reden, ne? Das sind Bereiche, die sehr stark von KI betroffen sein werden, aber nicht unbedingt negativ. Also ich sehe die Perspektiven des Bildungsbereiches sehe ich nicht negativ, weil ich glaube, wir alle müssen in Zukunft 5-mal so viel lernen.
Genau, ich meinte auch nicht negativ. Ich meinte tatsächlich ja auch, dass, also da erhofft man sich den größten Fortschritt noch sozusagen, dass das sozusagen das Bildungsniveau in Summe steigt, die Gesundheit in Summe steigt und solche Sachen, meinte ich jetzt halt eher.
Ja, gut, es ist nur, wenn oftmals reden die Leute ja auch darüber, dass da eine große Veränderung ist, und das bedeutet natürlich für alle, die da in dem Bereich sind, auch eine große Bedrohung. Und da sehe ich im Gesundheitsbereich nicht, und ich sehe es im Bildungsbereich auch nicht so. Wie gesagt, ich glaube, dass wir zukünftig 5-mal so viel Stoff lernen müssen, weil die Welt sich immer schnell verändert, weil wir alle neue Berufe lernen müssen. Das, was wir heute machen, können wir in ein paar Jahren nicht mehr machen.
Ja.
Aber wir werden schneller lernen und es wird vielleicht auch nicht mehr so viel Geld dafür ausgegeben.
Genau.
Unterm Strich ist es aber für die Bildungsbranche immer noch eine sehr gute Perspektive.
Ab was ist es dann, wenn die Leute sagen, okay, jetzt kann ich mir eigentlich, jetzt habe ich es in der Hosentasche. Das heißt, die Ausrede, ich komme nicht in die Uni, ich komme nicht in die Schule rein, ich wohne woanders, habe keinen Zugang, wie auch immer, das zählt ja eigentlich theoretisch nicht mehr. Trotzdem machen es die Leute ja nicht. Ja, das ist ja mit den ganzen, die ganzen schönen Sachen, gesund sein, reich werden, die sind ja im Grunde sehr simpel. Ja, gib weniger aus, als du einnimmst, und idealerweise ist die Differenz recht hoch und dann schafft man es. Und dann ist es natürlich Durchhaltevermögen, genauso mit auch sportlich, gesund sein, da ist es ja auch so. Die Grundregeln sind sehr leicht und trotzdem dauert es ein Leben lang, sie irgendwie zu beherrschen. Und wie ist es bei der Bildung? Es liegt nicht daran, vielleicht dann doch nicht an dem Zugang. Woran liegt es, dass die Leute dann nicht machen oder nicht in die Schule gehen?
Also ich glaube, tatsächlich wird das Thema KI und so weiter, alles, was wir so als Möglichkeiten haben, wird dieses Nugget-Lernen natürlich verändern, dieses begleitende Lernen und immer mal wieder ein bisschen, ich bin neugierig, ich will wissen, wie geht etwas. Jeder von uns guckt sich YouTube-Videos an oder macht das mit GPTs und so weiter, wir lernen. Dieses Kleine, ja, das wird funktionieren, das wird revolutioniert werden. Aber wir reden eben darüber, dass Leute neue Berufe lernen müssen oder zumindest in neue Berufsbilder einsteigen und so weiter. Und das sind größere Veränderungen, wo man sich auch mal 2-3 Monate aus dem Arbeitsprozess herausnehmen muss und viel am Stück lernen muss. Und das ist etwas ganz anderes. Und da dabei zu bleiben, mit einem Erfolgserlebnis, was nicht gleich schon am ersten Abend da ist, das ist eine ganz andere Geschichte.
Naja, das kann ich mir vorstellen. Noch kurz, so, was sind denn gerade so die Trends? Also was wird gerade gelernt? Schulen die Leute wirklich jetzt schon so in diese Handwerksberufe stark um? Was ja viele sagen, ne, Handwerk boomt und die ganzen Verwaltungsjobs gehen dann irgendwann alle weg oder so. Oder sind es dann schon doch immer noch die Technologiesachen? Oder habt ihr einfach wirklich gerade, weiß ich nicht, 30% AI-Kurse, wo die Leute sich anmelden? Wie ist das da?
Naja, was sich schon abzeichnet, ist, dass jeder Kurs bei uns mit AI zu tun hat. Also erstmal, alle, die zu uns kommen, haben KI-Tutor zum Beispiel zur Verfügung. Also einen echten KI-Tutor, der auch in dem Thema drin ist. Also nicht irgendwie nur ChatGPT, sondern wirklich ein Tutor, der dann auch funktioniert. Das heißt, die lernen auch AI kennen im Kurs und darüber hinaus haben wir natürlich viele Kurse und Bausteine, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist der Trend. Es muss bei allem mit da drin sein. Das ist ganz deutlich so. Die Berufsbilder verändern sich und das verändert sich aber quasi täglich. Also das ist wirklich, wenn man sich wöchentlich anschaut, täglich anschaut, wie verändern sich gerade die Berufe, dann gibt es auch wieder neue Empfehlungen. Ich kann eigentlich immer nur sagen, man muss Grundkompetenzen sammeln, man muss die KI-Kompetenzen haben, dann macht man sich eigentlich fit für den Arbeitsmarkt. Was hier der größere Trend ist eigentlich, auch über das Thema KI hinaus, wie dann zukünftig gelernt wird. Also sind jetzt auch Trends, adaptives Lernen, also eine ganz andere Mischung im Lernen dann zu haben, adaptive Lernstrecken zu bauen. Das ist gerade eine große Herausforderung bei uns, dass wir sagen, wir wollen adaptive Lernstrecken anbieten, die einen Teil des Unterrichts ausmachen, wo es einen Unterschied gibt, ob du mit dem Thema gut zurechtkommst oder nicht. Dann gehst du schneller durch den Stoff oder gehst tiefer. Also nicht mehr jeder lernt das Gleiche, sondern jeder
persönliche Sachen sozusagen dann. Individuelle Lernpläne und solche Sachen, oder?
Genau, dann entweder geht es schneller. Allerdings bei uns bleiben ja viele, die über einen Bildungsgutschein zu uns kommen, die bleiben ja eine gewisse Zeit bei uns. Also die gehen dann ja nicht schneller, sondern die lernen in der Zeit mehr, die vertiefen Themen. Aber es wird individueller. Das macht auch Freude, weil es dann nicht mehr den Effekt gibt, ach, die anderen sind alle so langsam, ich muss jetzt warten. Nein, ich kriege mein Bonusmaterial, dann wird es anders. Oder ich bin noch nicht so weit, ich kann mir die Sachen angucken.
Verstanden.
Da gibt es so viele Revolutionen, das ist so fantastisch, wenn man sich das so anschaut. Jetzt gerade das Thema Sprache zum Beispiel ist ja die größte Barriere, die wir auch im Lernen haben. Ne? Gerade noch gelesen hier auf dem Weg in der Bahn, dass die Knöpfe fürs Ohr nur noch 39 Euro kosten und ich kann 135 Sprachen sprechen. Das wird Sprachunterricht revolutionieren beispielsweise. Und ich glaube auch, und das ist auch wieder die Perspektive, ich glaube nicht, dass Sprachunterricht abgeschafft wird, ich glaube, dass Sprache lernen zukünftig viel mehr Spaß macht.
Ja.
Weil das mache ich so nebenbei. Oder ich kriege Lust auf Sprachen und dann wird sogar noch mehr gelernt. Also
das wäre auf jeden Fall
cool. Eine tolle Veränderung.
Ja, ja, Sprachen glaube ich auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist sowas Grundlegendes und es gibt ja auch noch viel mehr als nur Verständnis. Also es geht ja nicht nur darum, dass man jemand anderen versteht. Es geht ja auch darum, also weiß nicht, ein Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist, glaube ich, anders ist, dass man, wenn man zum Beispiel ein Deutscher und ein Amerikaner oder ein Deutscher und ein Italiener, wenn man sich quasi in Englisch dann wieder in der gemeinsamen Common-Sprache verliebt oder so, ist ja was anderes, als wenn man sich vielleicht dann in der gleichen Sprache verliebt. Also sozusagen, man sagt, man lernt das, die Sprache des anderen und dann kann man diese Sprache auch sprechen mit ihm und halt natürlich diese Erlebnisse. Das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes, als mit so einem Knopf im Ohr dann auf so ein Date zu gehen oder halt irgendwie, ne, weißt du, was ich meine? Also da gibt es schon noch ein paar Anwendungsfälle für Sprache,
Ich
glaube
glaube,
ich.
es wird zukünftig jede Menge interkultureller Missverständnisse geben. Und gerade bei
Ja, genau.
Liebesbeziehungen kann das sehr spannend werden.
Ja,
Da bin ich auch
ja.
sehr gespannt, was da passiert.
Aber so Trends inhaltlich in den Kursen, dass ihr sagt, okay, ihr habt jetzt doch dann irgendwie sehr viel die Schulen in die Richtung oder so. Siehst du da was?
Ja, es gibt schon auch Trends, dass natürlich jetzt im Medienbereich sich ganz viel verändert. Da gibt es auch Firmen, die dann sehr viel nachfragen, dass sie sagen, was ändert sich im Medienbereich, was können wir da tun, um auch mit KI-Tools in Zukunft anders arbeiten zu können. Es wird aber beispielsweise auch das Thema Buchhaltung, Finanzen und so weiter, wird immer noch gut nachgefragt, auch wenn eigentlich so die ganz langfristigen Berufsperspektiven da
Ja.
schwierig sind.
Ja, total. Okay. Schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Wir hatten das angefangen. Also, wie bist du in diese Branche gekommen? Was hast du vorher gemacht? Fang einfach mal da an, wo du anfangen musst, damit man es versteht.
Ja, also wenn ich ganz vorne anfange sozusagen, sage ich, eigentlich war vorgesehen, dass ich mal ein Autohaus übernehme von meinem Vater, ja. Es hat auch ein bisschen so, sicherlich am Ende auch eine Verbindung zum Thema C-Level. Also als junger Mensch war das eigentlich vorgesehen, dass ich das Autohaus meines Vaters übernehme. Habe ich aber gesagt, das war mir zu früh. Mochte ich nicht, werden sicherlich auch viele immer mal wiederfinden, wenn man in ein mittelständisches Unternehmen einsteigt. Da ist dann ein Vater, der noch gar nicht so alt ist, der nicht loslassen kann. Da habe ich mich nicht, habe ich gesagt, mache ich nicht. Habe ich mir damals auch nicht zugetraut. So.
Okay.
Dann habe ich ein paar Umwege gesucht und habe dann trotzdem, um mir es offen zu halten, erstmal Betriebswirtschaft studiert. War nicht meine Neigung, habe ich aber gemacht, um mir das offen zu halten und habe am Ende dann aber trotzdem gesagt, ich mache das nicht. Dann habe ich eine ganze Zeit lang Jobs gemacht, die wenig mit Führung zu tun hatten. Spannende dabei war aber trotzdem, es wurde mir dann doch immer relativ schnell langweilig und habe dann doch öfter mal die Firma gewechselt, um das Ganze spannend zu halten. Dann kam aber Führung irgendwann dann doch
Dazu.
dazu. Also wird einem dann doch irgendwann zugetragen, dann, wenn man Sachen ganz gut macht, dann erweitert sich der Job und erweitert sich der Fokus so. Und so bin ich auch immer im Personalbereich gewesen, weil ich habe auch Schwerpunkt Personal studiert und bin dann irgendwann in die Bildung gekommen. Und also erst Personal, später Bildung. Bildung mal Firmenschulung sozusagen verkauft, organisiert, in einem EU-Projekt im Hamburger Hafen gearbeitet und so weiter. Und dann kam aber das Thema WBS. So, die suchten einen Standortleiter für Lübeck damals und da bin ich dann eingestiegen. Und das hat sich dann ziemlich schnell entwickelt. Da bin ich doch irgendwie in so einen Flow reingekommen damals. Habe den Standort gegründet und eigentlich gelang alles ganz gut so. Und dann ist aus Standort Regionalleitung geworden. Aus Regionalleitung ist dann die Krise, die ich vorhin geschildert habe, wo wir dann in virtuelles Klassenzimmer umgestellt haben, ist dann für mich auch zu einer Chance geworden, im Unternehmen mehr Gesamtverantwortung zu übernehmen. Ich musste aber beides parallel machen. War herausfordernd damals sozusagen, meine Standorte und Geschäftsleitung gleichzeitig zu machen. Und dann habe ich eigentlich immer mehr abgegeben. Also bin dann irgendwann ausschließlich in der Geschäftsleitungsrolle gewesen. Und später wurde dann daraus eine ausschließliche Vorstandsrolle. Was für mich immer spannend war, ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, ich habe abgegeben, ich habe die Leute dabei wirklich empowert, weil die hatten natürlich auch den Geschäftsführer im Hintergrund, wenn ich denen gesagt habe, Leute, ihr müsst das jetzt alles selber entscheiden, ich habe gar keine Zeit für diese Sachen. Und dann haben die gesagt, ja, wir dürfen ja auch alles falsch machen. Wir haben einen Geschäftsführer im Hintergrund, der uns den Rücken
Ja,
frei
genau.
hat. Und das war für beide Seiten eine heilsame Erfahrung. Also ich habe gemerkt, dass es gut tut, abzugeben. Und ich habe gemerkt, was es mit Menschen macht, wenn man ihnen vertraut und ihnen einfach mehr Verantwortung gibt und dass das auch klappt. So. Und das ging eigentlich nach und nach immer weiter, so dass ich auch immer wieder Dinge abgegeben habe. Meine persönliche Erfahrung an der Stelle war auch immer, dass wenn ich abgegeben habe, dass sich für mich immer neue Wege eigentlich geöffnet haben. Ne? Also Ich habe abgegeben an jemanden, der es besser verstanden hat als ich. Das ist ja eigentlich erstmal nicht unbedingt eine schöne Erfahrung. Ne?
Ja.
Aber ich habe tatsächlich Marketing mitgeleitet. Wir waren damals 300 Mitarbeiter und ich habe dann Marketing mitgeleitet als einen Nebenaspekt. Mhm. Und wenn man heute im Nachhinein dann sagt, ich habe mal eben nebenbei ein bisschen Marketing mitgeleitet, weil wir uns das damals nicht anders leisten konnten mit mal gerade 4 Mitarbeitenden. Aber ich war dann froh, dass wir dann Marketingleiter hatten und der hat es natürlich erheblich besser gemacht. Und das muss ich mir auch nicht vorhalten lassen. Ich habe es ja nicht gut gemacht, sondern ich habe zur richtigen Zeit abgegeben.
Total.
Und war eine gute Erfahrung.
Cool. Also damals, was hast du gesagt, 30 Standorte und 300 Mitarbeiter, wo du eingestiegen bist? Oder wie groß
war das? Ja, das war der Standort Nummer 23, den ich damals gegründet habe. Wobei man sagen muss, das waren damals auch richtig große Standorte. Und die 280, die wir haben, sind natürlich unterschiedlich groß. Aber 300 Mitarbeiter, waren es damals gewachsen, ist es heute auf 1900.
Wahnsinn, ja. Gutes Wachstum natürlich auch mitgemacht und dann selber quasi auch in diese Führungsrollen dann jeweils mit reingewachsen mit dem Unternehmen, oder?
Ja. Mhm. Ja, das ist natürlich auch eine wahnsinnig tolle Chance, dass man mit einem Unternehmen mitwachsen kann. In ein Unternehmen quer einzusteigen in dieser Größenordnung ist enorm schwer. Mhm. Und auch die Kultur von seinem Unternehmen zu verstehen, die ja auch nicht niedergeschrieben ist, das dauert einfach lange. Und es ist schön, wenn man einfach mit da reingewachsen ist.
Klar. Okay. Würdest du sagen, was sind denn so, sag ich mal, Charaktereigenschaften oder halt so Themen für C-Level jetzt vielleicht auch speziell in der Bildungsbranche? Ich könnte mir vorstellen, da hat man natürlich wahnsinnig viele Leute, die irgendwie selber auch aus dem Bildungsbereich kommen. Gibt es da vielleicht, weiß nicht, mehr Diskussionen, Meetings oder wie ist das? Also werden mehr Fragen gestellt, hinterfragen die Leute mehr oder wie siehst denn du das? Also?
Ja, ein Stück weit sagt man das immer so, das ist so ein pädagogischer Haufen. Das würde ich aber bei uns gar nicht mal unbedingt sehen. Okay. Es wird viel diskutiert. Aber ich glaube,
das ist ja nicht falsch.
Das ist auch wunderbar. Was tatsächlich besonders ist an dieser Branche, ist, dass dort sehr viele Quereinsteiger kommen, die sehr hoch qualifiziert sind und aus verschiedensten Berufen kommen. Also wir haben auch Philosophen, wir haben Theologen und alles Mögliche mit an Ausbildung bei uns und die haben oftmals auch irgendeinen Einstieg bei uns als Bildungsreferent und so weiter dann im Unternehmen. Also quer eingestiegen, mit hoher Motivation, aber auch mit einer hohen Ausbildung. Und was das Prägende bei uns auch ist, im Gegensatz zu einem Ingenieursunternehmen oder einer Klinik beispielsweise, der Abstand im Wissen über das, wie das läuft, wie Bildung läuft, wie der Markt läuft, wie Unterricht läuft, ist zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitenden nicht so hoch, wie das jetzt beim Chefarzt ist, ja?
Okay.
So, also das heißt, die mischen sich natürlich auch mehr ein und das ist auch richtig so, dass sie sich mehr einmischen. Insofern wird mehr geredet, aber wir versuchen auch unsere Meetings so zu optimieren, dass wir das mit dem Reden ganz gut hinkriegen. Also wir haben so Verfahren wie Konsentmoderation, die wir in den Meetings haben. Wir haben ein Check-in-Verfahren, wir haben eine stille Minute am Anfang eines Meetings,
interessant,
dass alle erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen und nicht alle da reinkommen und sabbeln, sondern ein bis drei Minuten, auch bei virtuellen Meetings, drei oder fünf Minuten Ruhe. Und dann geht jeder mit einer ganz anderen Grundentspannung erstmal in so ein Meeting rein und dann wird nicht ganz so viel geredet,
okay,
wie es dann sonst so wäre.
Ja, weil es war mal so dahin geraten. Okay. Interessant. Und wenn du jetzt so oft auf deine Rolle C-Level schaust, was sind so Erfolgsrezepte oder was würdest du sagen, sind so Sachen, die du täglich beachtest?
Also ich denke, das Wichtigste ist, gerade auch, weil die Mitarbeitenden so stark involviert sind und so stark engagiert sind, muss man sie eben auch mitnehmen. Das heißt, erstmal das Wichtigste ist Transparenz, dass man tatsächlich bei all dem, was wir so vorhaben, dass man transparent damit umgeht, dass man tatsächlich ins Unternehmen reinkommuniziert und dass man auch keinen Abstand im Unternehmen hat. Das ist bei der hohen Virtualität unseres Arbeitens gar nicht so leicht, weil ich treffe ja gar nicht so viele Leute jeden Tag, aber ich nutze Möglichkeiten immer, wenn ich unterwegs bin in Deutschland, an Standorte zu fahren, um da mit Mitarbeitenden zu sprechen. Mhm. Wenn ich in die Zentrale komme, da treffe ich nur 20 Leute, das ist wenig, aber wenn ich in die Regionen fahre, ich in Standorten spreche mit den Menschen. Da lasse ich dann auch den Zufall zu, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme dann an der Stelle. Ne? Und da brauche ich diese Basisinformationen, die braucht man dann einfach.
Okay. Gibt es irgendwelche täglichen Sachen für dich selbst, die du anwendest? Die stille Minute habe ich jetzt schon mal gelernt. Das ist eine Meetingstrategie, finde ich ganz gut. Ja. Gibt es irgendwas für dich? Sagst du hast zum Beispiel immer den Morgen so, den Abend so? Du machst irgendwelche Sachen, die du routinär machst? So?
Nein, ich habe Dinge, die ich immer wieder mache, also Meditation, ja, mache ich durchaus immer wieder. Oder Yoga und diese stillen Minuten und so weiter, aber ich mache das nicht irgendwie, das mache ich doch tatsächlich jeden Tag ein bisschen anders. Mhm. Hängt auch davon ab, wo ich gerade bin und wie mein Tag dann auch so geplant ist.
Mhm. Okay, und Yoga, Meditation halt so auf unter dem Hinblick Achtsamkeit, Reflektieren und natürlich auch Beweglichkeit körperlich natürlich bei Yoga, oder? Einfach, was dir Spaß macht, kann natürlich auch sein.
Ja, auch Beweglichkeit ist doch ein Stück weit im Vordergrund, aber es macht auch Spaß,
Okay. Sind das so die Sachen, mit denen du auch dann hauptsächlich umgehst, dass man sagt, okay, man braucht als C-Level-Person weiterhin genügend Zeit, sich selbst zu reflektieren und auch innezuhalten, ne? Man hat ja so einen Information-Overload irgendwie konstant. Oder gibt es da irgendwelche anderen Selbstmanagement-Themen, die du noch machst oder siehst?
Nein, tatsächlich, das sind, ich würde es jetzt gar nicht mal meine Rezepte nennen, weil ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass ich mit dem Information Overload immer so gut klarkomme, weil das ist tatsächlich ein Overload, bewege mich viel auf LinkedIn und merke immer wieder, okay, da muss man sich mal wieder disziplinieren. Habe ich meine Schwierigkeiten, so wie jeder andere auch, glaube ich.
Okay. Ja, spannend. Dann würde ich sagen, eine oder zwei, drei Fragen habe ich noch, dann kommen wir langsam schon zum Ende vom Podcast. Eine Frage wäre, was würdest du denn machen, wenn man dir die Geschäftswelt verbieten würde? Also du müsstest dir aber auch keine Sorgen machen sozusagen um, sage ich mal jetzt die, wie kommt das nächste Essen auf den Tisch, sondern was würdest du machen, wenn das alles nicht existieren würde, dein jetziger Job?
Eigentlich ist das Thema Bildung ja gar nicht so weit davon entfernt, dass man ähnliche Dinge machen würde, wo man sagt, ich könnte meine Fähigkeiten eigentlich anders einsetzen in gemeinnütziger Form, in Bildung, in anderen Sphären. Also ich finde immer vieles von dem, was wir tun, wofür wir Geld bekommen, finde ich so fantastisch. Wenn ich das tun könnte, ohne Geld verdienen zu müssen, würde ich das auch gerne tun. Also sei es bei der Rekrutierung von ausländischen Fachkräften oder beim Thema Deutschkurse. Gut, also wenn du mir die Möglichkeit geben würdest, dann würde ich sagen, so eine Vision, werden wir vielleicht irgendwann mal anpacken können, ist tatsächlich auch das Thema Alphabetisierung beispielsweise von Menschen, das tatsächlich mal voranzutreiben. Das ist, vielleicht hat es durch KI jetzt irgendwann auch eine große Chance. Es gibt wahnsinnig viele Menschen in Deutschland, die sehr unzureichend lesen und schreiben können. Und das sind tatsächlich Grundkompetenzen, die sind wirklich schade, dass die Leute es nicht haben. Und da mal was zu entwickeln, da würde ich die Zeit für nutzen, glaube ich.
Okay, cool. Was würdest du denn, oder anders gefragt, ich frage immer von zwei Seiten, habe ich dich irgendwas vergessen zu fragen oder was würdest du noch Leute sozusagen fragen, wenn du die Chance hättest, jede Woche so mit C-Level-Managern, Gründern, Gründerinnen zu sprechen? Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe oder gibt es irgendwas, was du noch so fragen würdest?
Naja, wir haben nicht darüber gesprochen, was die BBS so als Firma so besonders auszeichnet. Da hätte ich jetzt noch kurz was zu gesagt, sozusagen, dass wir im Bereich der beruflichen Bildung ein Unternehmen sind, das auch nochmal sehr stark sinnorientiert arbeitet. Das tun andere auch durchaus, aber ich glaube, wir haben uns da nochmal etwas mehr vorgenommen. Das heißt, wir sind mal vor vielen Jahren auf die Zugspitze gefahren, haben so einen Sinn definiert und da läuft auch, das haben auch alle verinnerlicht und wir kennen das alle, wenn wir unsere Onboarding-Seminare haben. Das Potenzial in jedem Menschen sehen und vertrauensvoll zusammen wachsen. Wir geben Kraft zur Entfaltung und Erneuerung. Ist so ein Sinn, der trägt uns. Und es gibt ein tolles Miteinander und das macht dann auch tatsächlich Spaß.
Okay. Also sozusagen noch nach den Einzigkeiten der jeweiligen Companies zu fragen, was du jede Woche noch machen würdest?
Ja.
Okay. Cool. Ja, Joachim, danke dir, dass du da warst, dass du es alles so offen mit uns geteilt hast. Hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, dass die Leute unten in den Shownotes nochmal gucken, entweder zu dir aufs Profil oder auf die Website, zu mir aufs Profil. Könnt ihr gerne mal noch ein bisschen recherchieren und vielen lieben Dank dir, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, Franz. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Super, das freut mich zu hören. Wer jetzt noch zuhört und uns im Ohr hat, der hat wahrscheinlich auch Spaß gehabt und hat bis zum Ende zugehört. Wir freuen uns, wie gesagt, über Feedback. Ihr könnt uns das entweder direkt bei den Episoden in die Kommentare schreiben. Das geht bei Spotify aktuell. Oder ihr schreibt uns auf LinkedIn. Oder man kann natürlich die Kanalbewertungen auch benutzen. Dann könnt ihr mir einen allgemeinen Feedback-Kommentar oder so an den Kanal schicken. Gerne auch abonnieren. Die meisten Leute, die hier zuhören, abonnieren gar nicht. Das ist zwar typisch bei Podcasts und ich verstehe auch, dass man nicht zu viel bei sich da abonniert haben will, kriegt man ständig Notifications, aber es hilft mir als Host natürlich, das Format bekannter zu machen, weil das die einzige Indikation in Richtung Plattform ist, dass das sozusagen regelmäßig gehört wird. Ja, ansonsten diese Doppelrolle hier als Behind-the-Sea-Host und als Interim-Management-Direktor, die funktioniert ja sehr gut. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn ihr mit Interim-Themen auf mich zukommt. Also wenn ihr gerade Organisationsumbau, Aufbau macht, einzelne Abteilungen, Sachen neu einführt wie Controlling oder sogar Systeme, kommt gerne auf mich zu. Alles, was zeitlich begrenzt ist und wofür man wirklich jemanden braucht, der speziell diese Kompetenz hat und die Zeit mitbringt, das zu machen, was ja oft im Unternehmen nicht gegeben ist. Da können wir helfen, kommt auf mich zu. Und Joachim, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
Vielen Dank.